bei der Operation, die etwa so ungefähr eine Stunde, anderthalb bis zwei Stunden dauert, ist es dann danach so, dass man, wenn man komplett submuskulär augmentiert, also vergrößert, so wie ich das mache, eigentlich sogar sofort sitzen kann. Ein bisschen Schmerzen können involviert sein, etwas Kompression zur Schwellungsvermeidung, also als Kompressionshose trägt man. Und dann ist es aber ein relativ routinierter Eingriff, der, wenn sich die Implantate nicht verschieben, auch viele, viele, viele Jahre gut funktioniert und wenig Probleme macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak aus Berlin. Ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Und in der Folge heute geht es um ein Thema, das nicht so besonders häufig ist als Operation in Deutschland und sich trotzdem viele fragen, muss das sein? Es geht um die Gesichtsvergrößerung und das ist nicht so populär und natürlich ist es genau deshalb auch der Grund, warum beispielsweise in Deutschland das nicht ganz so häufig ist. Es ist nicht so populär. Wenn wir uns die Zahlen angucken weltweit, gerade herausgekommen von meiner Fachgesellschaft, der Internationalen Gesellschaft für plastisch-ästhetische Chirurgen, ICEPS für 23, da sind wir Deutschen zwar mittlerweile mit unseren Eingriffen, mit den Zahlen auf Platz 4 weltweit, was enorm ist. Da hat sich Deutschland in den letzten Jahren extrem vorgearbeitet mit etwa 1,3 Millionen ästhetischen Prozeduren pro Jahr, hinter den USA mit über 6 Millionen Prozeduren, Brasilien und Mexiko. Aber wie gesagt, Platz 4, das ist im Vergleich zu von vor 10, 15 Jahren, haben wir da wirklich viele Länder überrannt in dem Sinne, machen diese Eingriffe, ästhetische Eingriffe insgesamt häufig, aber eben anteilsmäßig die Gesäßvergrößerung. Der Buttocklift auf Englisch ist nicht besonders häufig und wir machen hier so ungefähr 2.500 Gesäßvergrößerungen pro Jahr und das trotzdem eben ein Thema ist hier in Deutschland und gerade für die Menschen auch in den Köpfen und häufiges Thema auch in meinen Sprechstunden ist, möchte ich heute ein wenig darüber sprechen, was die Thematik angeht, welche Techniken es da gibt und ob es tatsächlich überhaupt nötig ist. Und vielleicht fangen wir mal damit an, ob es nötig ist oder nicht. Das heißt, die grundsätzliche Indikationsstellung ist natürlich wie immer bei uns in der plastischen Chirurgie individuell extrem unterschiedlich. Und dann gibt es quasi so zwei Indikationen, die man voneinander trennen könnte. Die eine, wo man vielleicht von einer Notwendigkeit sprechen würde, wenn jemand sehr, sehr viel Gewicht verloren hat und manchmal sind das ja 50, 60, 70 Kilo, dann hängt vor allen Dingen das Gesäß manchmal sehr. Und wenn viel Volumen im Gesäß fehlt, dann reicht es nicht, die Haut nur zu straffen, weil manchmal das Gesäß dann noch flacher ist, als es nach dieser starken Gewichtsabnahme ohnehin schon ist. Denn wenn ich den Po, und das ist grundsätzlich ein wichtiges Thema bei dieser Operation, wenn ich den Po einfach nur straffe, das heißt so ein bisschen die hängende Haut, die nach unten hängt, nach oben ziehe, wird der Po definitiv flacher wirken als vorher und nicht unbedingt besser, auch wenn die Haut vielleicht etwas gestraffter ist. Und dann kommt eben das Volumen ins Spiel und ich muss irgendwie das Volumen ersetzen. Wie ich das mache, dazu kommen wir dann gleich bei den unterschiedlichen Techniken. Das heißt, das wäre die eine Indikation. Die andere Indikation ist dann die klassische, rein ästhetische Indikation, bei der Menschen gerne ein vergrößertes Gesäß haben wollen. Und auch da ist dann natürlich das Volumen ein Thema. Alt und jung könnte man noch unterscheiden. Natürlich, je älter man wird, desto mehr Volumen verliert man, nicht nur im Gesicht. Das ist ein häufiges Thema und den Menschen sehr bewusst, wenn sie mit Hyaluronsäuren arbeiten, um Gesichtsvolumen zu ersetzen, auch an anderen Körperstellen, nämlich überall am Körper verlieren wir Volumen und gerade am Gesäß ist das dann eben genauso, sodass manchmal bei einer Patientin oder einem Patienten, der eben die 60 deutlich überschritten hat, genauso wenig Volumen vielleicht vorhanden ist im Gesäß wie bei Patienten, die 25 sind und 50 Kilo Gewicht verloren haben, also wir dann ähnliche Verhältnisse haben. Das sind so die beiden Indikationen, über die man sprechen muss. die uns dazu veranlassen, solche OPs durchzuführen. Grundsätzlich ist die Vergrößerung des Gesäßes mit Volumen genauso alt wie die Vergrößerung der Brust. Und was die Volumenstoffe, also das, was die Nebenzuvergrößerung angeht, ist es wirklich sehr parallel, die Entwicklung zwischen der Brustvergrößerung und der Gesäßvergrößerung, nämlich so ungefähr in den 60er Jahren wurde das mehr und mehr populär. Da hat das angefangen mit den Silikonimplantaten und erst etwa 30 Jahre später hat das erstmals in der Wissenschaft und in der Anwendung Niederschlag gefunden, was wir eigentlich heute häufig machen, nämlich das Gesäß mit Eigenfett zu vergrößern. Das gibt einen populären Namen, weil es dort entstanden ist, dafür das BBL, das Brazilian Butt Lift. Und das ist, wie gesagt, ohne Silikon, rein mit Fettgewebe. Und anfangen, diese unterschiedlichen Techniken zu erklären, möchte ich trotzdem dennoch zunächst mit dem Implantat, weil das ist die klassische Variante, darf man sagen. Und da muss man unterscheiden, ähnlich auch an der Brust, wo das Implantat dann letztendlich platziert wird. Und zwar kann man es entweder direkt unter die Haut setzen, man kann es in den Muskel setzen, intramuskulär. Der Muskel am Gesäß, der große Gesäßmuskel, Gluteus maximus, ist relativ kräftig und man kann sozusagen diesen Muskel schlitzen und das Implantat in die Muskulatur setzen und man kann es unter den Muskel setzen. Die Techniken haben unterschiedliche Vorteile und Nachteile und natürlich auch immer Befürworter. Ich persönlich setze das Implantat unter den Muskel, weil ich damit die besten Erfahrungen habe. Ich würde eher immer kritisieren, es direkt unter die Haut zu setzen, weil meistens sind die Umstände so, dass eben der Hautmantel sehr dünn ist, die Haut schlaff ist, nicht so viel Fettgewebe da ist. Und wenn ich dann ein Implantat direkt unter die Haut setze, gerade am Gesäß, was sehr viel Stress aushalten muss beim Sitzen, beim Laufen, ständig, dann ist es doch häufig so, dass diese Implantate sich verschieben können und vor allen Dingen von außen sichtbar sind. Und wenn es in einer Jeanshose dann noch einigermaßen okay ist, ist es dann aber im nackten Zustand quasi überhaupt nicht mehr schön anzuschauen, weil das Implantat sich deutlich abzeichnet, wenn es direkt unter der Haut sitzt. Wenn es das nicht gleich tut nach der Operation, dann spätestens nach dem ein oder anderen Jahr. Deshalb halte ich das für keine sinnvolle Variante der Platzierung des Implantates. Und die anderen beiden Methoden funktionieren aber gut. Man macht das grundsätzlich durch kleine Schnitte, etwa 3-4 Zentimeter im Bereich der Gesäßfalte, so im oberen Bereich der Gesäßfalte, ganz am Anfang, so dass man die auch wirklich fast nicht sieht. Und bei der Operation, die etwa so ungefähr eine Stunde, anderthalb bis zwei Stunden dauert, ist es dann danach so, dass man, wenn man komplett submuskulär augmentiert, also vergrößert, so wie ich das mache, eigentlich sogar sofort sitzen kann. Bisschen Schmerzen können involviert sein, etwas Kompression zur Schwellungsvermeidung, also als Kompressionshose trägt man. Und dann ist es aber ein relativ routinierter Eingriff, der, wenn sich die Implantate nicht verschieben, auch viele, viele, viele Jahre gut funktioniert und wenig Probleme macht. Und auch da, ähnlich wie bei der Brustvergrößerung, ein ähnliches Risikoprofil hat, eben mit der, wie gerade gesagt, Verschiebung der Implantate, der Dislokation, Entzündungen oder ähnliche Dinge, die dazu führen können, dass man dann Implantate auch wieder rausnehmen muss. Aber das ist, darf man sagen, nicht die Regel. Die andere weit verbreitete Technik mittlerweile, wie gerade gesagt, ist dieses Brazilian Butt Lift, bei der ich von einer anderen Stelle des Körpers, häufig auch ums Gesäß herum, um das Gesäß noch besser zu formen, Fettgewebe entnehme, von den Hüften, von den Oberschenkeln und dann eigentlich zwei Vorteile habe sozusagen nach oder bei einer solchen Operation. Ich vergrößere nicht nur das Gesäß und verbessere die Form damit, sondern ich verbessere sie noch weiter, weil ich ja das Fettgewebe wie bei einer Fettabsaugung entnehme an anderer Stelle und habe sozusagen eine kombinierte Operation, die mir einen Vorteil bringt durch verschiedene Verfahren, Volumen plus Körperformung über die Entfernung von Fettgewebe bei der Liposuktion. Das ist ungefähr immer so mengenmäßig ganz unterschiedlich, was ich da dann am Ende erreichen kann und hängt auch wieder davon ab, wie sind überhaupt die Voraussetzungen. Das heißt, auch hier ist es wieder so, wenn ich ein sehr hängendes Gesäß mit sehr viel Haut habe, kann mir die Vergrößerung mit Eigenfett möglicherweise nicht so besonders viel bringen, weil ich einfach nicht so viel Fett einbringen kann, wie ich das möchte, um die Haut straff zu halten. Da kann dann wiederum das Implantat notwendig werden. Auf der anderen Seite habe ich mit dem Fettgewebe natürlich eine sehr natürliche Art und Weise der Vergrößerung, wobei ich aber aufpassen muss. Und das ist ein ganz wichtiges Thema in der Chirurgie des Brazilian Butt Lifts. Wir haben gerade vor ein paar Jahren erst ganz schlimme Zahlen gehabt mit einer Todesrate von 1 zu 3000. Also eine Patientin oder Patient von 3000 Brazilian Butt Lifts ist gestorben. Warum war das so? Das wurde immer häufiger gemacht, weltweit und natürlich auch gerade in Brasilien besonders viel und in den USA. Auch hier in Deutschland sind Menschen gestorben nach dieser Operation, weil das Fett zu tief in den Muskel oder unter den Muskel eingebracht wurde. Und dort sind Gefäße, die kaputt gehen können und durch den starken Unterdruck sozusagen im Gefäß gerät das Fettgewebe dann möglicherweise vielleicht nicht mehr direkt während der Operation, auch ein paar Stunden nach der Operation ins Gefäßsystem, macht eine Lungenembolie, eine fulminante Embolie, die sogar zum Tode führen kann. Und dann wurde sehr viel getan, sehr viel untersucht, wissenschaftlich betrachtet, wie kann ich diese Operation möglichst sicher machen. Und wir sind uns aktuell einig, so zeigt es die Studienlage, dass wenn man wirklich streng oberhalb des Muskels das Fettgewebe einbringt, dann hat man eine recht große Sicherheit. Wenn man in den Muskel Fett einbringen will, dann könnte man das auch tun, wenn man das mit einer Ultraschalltechnik verifiziert, wo man genau das Fett appliziert. Das ist aber sehr, sehr aufwendig und in den meisten Fällen weder praktikabel für den Operateur. Das heißt, das wird sehr, sehr wenig nur durchgeführt und wie gesagt eben auch zeitmäßig in der Operation aufwendig, sodass man mit dieser subkutanen Applikation, also dem Einbringen von Fettgewebe zwischen Muskel und Haut, in dem Sinne am sichersten fährt und damit dann vergrößern kann, wie immer. Wenn wir mit Fett arbeiten, das wir an einer Stelle entnehmen und woanders wieder einspritzen, müssen wir damit rechnen, dass sich 30-40% auf alle Fälle abbauen über den Zeitraum von einem Jahr und der Rest ist dann aber stabil. Theoretisch könnte man natürlich immer nachspritzen. Es gibt Kombinationen auch, genauso wie bei der Brustvergrößerung wenden wir das auch an. Das heißt, man kann auch ein Implantat nehmen und zusätzlich Fettgewebe einspritzen. Gerade wenn das Implantat, so wie ich das auch mache, unter dem Muskel liegt, dann kann ich oberhalb des Muskels unter die Haut noch zusätzlich etwas Fettgewebe einspritzen. Gerade und im Besonderen, wenn ich eben auch um den Po herum, an der Hüfte, an den Oberschenkeln, sowieso eine Fettabsaugung mache, um die Form insgesamt in diesem Bereich zu verbessern, dann kann ich das Fettgewebe auch gleich nutzen, kann ein bisschen kleineres Implantat eventuell nehmen, zusätzlich noch etwas Fettgewebe zur Verbesserung der insgesamten Form. Das ist dann so eine hybride Technik. Das war einmal kurz ein Ritz, ein schneller durch die Gesäßvergrößerung, die wir, wie gesagt, in Deutschland nicht ganz so häufig machen. Aber definitiv, wir haben steigende Zahlen, was diese Operation angeht. Und wenn sie mit Bedacht gemacht ist, wenn die Indikation stimmt, wenn das Gesäß danach nicht aufgeblasen aussieht wie bei einer Comicfigur, wie wir das manchmal natürlich leider auch sehen, was ich auch persönlich ablehne und dann gar nicht operiere, dann kann man mit einer Gesäßvergrößerung in einigen Fällen tatsächlich auch eine sinnvolle Operation durchführen, die tatsächlich natürlich aussieht und das Gesäß nicht absurd vergrößert oder verformt. Ich hoffe, du konntest einen Einblick bekommen in diese Art der Operation. Wie gesagt, wird häufig besprochen, interessiert viele Menschen tatsächlich, obwohl sie nicht so häufig durchgeführt wird. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, gerne vereinbar einen Beratungstermin bei uns in der Praxis und dann können wir weiter drüber sprechen. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, bewusst schön sein. in meinem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Bleib so schön, wie du bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.